Lasst mich für diesen Vormittag ein Wort lesen, dass das, was ich im Gebet ausgesprochen habe, doch inhaltsmäßig berühren will, und zwar Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die da sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, liebe Geschwister, habe ich, wie so üblich, nach dem Waschen mir einen Kaffee bereitet. Das belebt ein ganz klein wenig. Nachmittags ist es nicht so gut, weil er bei mir lange wirkt und das würde sich negativ beim Ausruhen in der Nacht auswirken. Aber heute habe ich etwas beobachtet, das hat mich schon sehr bewegt. Ich habe dann morgens, ich denke so um 6 Uhr, die Türe weit aufgemacht, Fenster aufgemacht, damit die Kühle Luft hereinkommen könne in meine Räume. Ich habe die Sonnenseiten zugemacht, damit die Hitzeentwicklung nicht so groß ist. Und dann habe ich auf das Thermometer geschaut, wie viel es für die Außentemperatur anzeigt. Dann las ich 23 Grad. Bitte, das ist ja örtlich verschieden, das weiß ich. Aber nach einer Stunde waren das 29 Grad. Innerhalb einer Stunde hat sich die Hitze derart entwickelt, dass ich mir gesagt habe, und im Rundfunk hat man gestern auch darauf hingewiesen, für ältere Leute ist es nicht ratsam, in den Nachmittag- und Abendstunden hinauszugehen und sich zu stressen oder schwere Arbeit zu verrichten, denn die Ozonwerte seien gefährlich angestiegen. Früher gab es ja auch Wärmeentwicklung, aber nicht so schnell und nicht so in diesem Tempo. Da ist irgendetwas in unserer Atmosphäre kaputt gegangen. Das wird der Menschheit noch sehr zu schaffen machen. Man hat ja Regelungen, was den Ausstoß der Autos betrifft, der Fabriken betrifft, aber Die Menschen bekommen dieses Problem, das sie selber produziert haben, ganz gewiss nicht in Griff. Nun bin ich noch einer, der viel in der Offenbarung liest und den Herrn gebeten habe, lass mich doch dieses biblische Zukunftsbild, das du uns da gibst, nicht mit meinem irdisch-menschlichen Denken begreifen. Hilf mir, treuer Herr, dass ich das so verstehe, wie es deine Gedanken möchten. Meine Gedanken, spricht Gott, ist höher als eure Gedanken, und zwar um so viel der Himmel höher ist als diese Erde. Dann habe ich mir vergegenwärtigt, dass der Engel, dem eine Zornschale gegeben wurde, und zwar der vierte, sieben Engel haben ja genau dosierte Zornschalen von Gott bekommen, die sie in den letzten 3,5 Jahre auf die Menschheit schütten, die das Tier anbeten. Da möchte ich gleich dazwischen flechten, wie der Herr Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr würdig werden möget, diesem allem zu entfliehen und zu stehen vor des Menschensohn, dass ihr dann vor dem Menschensohn steht, wenn diese Zornschalengerichte auf die antichristliche Menschheit geschüttet werden und nicht teilhaben müsst, nicht davon betroffen werdet. Und der vierte Engel, der goss seine Zornschale in die Sonne, und die Hitze wurde so groß, dass die Menschen versenkt wurden. Obwohl der Mensch die Ursache dafür ist, dass Gott den Einfluss der Sonne ändern muss, taten sie dennoch nicht Buße. Der Mensch ist schuld an diesem Ereignis und sie lästerten. Also diese Hitzeentwicklung, die wir auf Teilen der Erde haben, wird unseren ganzen Globus erfassen. Früher habe ich gedacht, diese Ankündigungen, die seien symbolisch zu verstehen. Heute weiß ich vom Tierartsterben, von den Meeren, dass das alles buchstäblich und real zu nehmen ist. Und derjenige, der der Bibel zu glauben wagt, das kann er nur, wenn Jesus im Herzen ist. Sonst ist das schwierig. Der wird wunderbar bewahrt und gerettet werden. Wie man vor diesen schwierigen Gerichtsphasen, die angekündigt sind, bewahrt werden kann, las ich in diesem verlesenen Wort. Und jetzt möchte ich ganz kurz die Struktur der Offenbarung erklären. Das kann ich nicht, das würde zu lange dauern, wenn ich das gründlich tun würde. Aber es sind einige Dinge, die sollten wir doch beachten. In der ganzen Bibel steht einige Mal die Zahl 12. 12 Stämme Israels. 12 Jünger hat der Herr Jesus erwählt. 12 Monate haben wir im Jahr. Das zeigt mir ganz deutlich, dass die Voraussagungen und der Plan Gottes, liebe Geschwister, dass da Zusammenhänge bestehen zwischen der Erdenzeit und zwischen den angekündigten Abläufen. Es wäre viel über die Zahl 12 noch zu sagen. Der Elia hat, als Israel erschüttert war, Gott verdrängt wurde und dem Baal so viel Raum gegeben wurde, Gottes Altäre zerstört wurden, der Baalstempel aufgebaut wurde, da hat er auf dem Karmel als er um das Feuer, um die Antwort Gottes gebeten hatte, auch 12 Steine gelegt. Und im Himmel werden wir die 12 Tore auch wiederfinden. Die Weisheit meines Gottes ist so identisch und so einvernehmlich mit dem gesamten Menschheitsablauf, ja mit dem gesamten Erdenablauf. Dann haben wir auch die Zahl 7, auf die ich kommen möchte. Im Alten Testament war das der siebenarmige Leuchter, der so schön beschrieben wurde. Und im Neuen Testament haben wir 7 Gemeinden. Und die Woche hat 7 Tage. Und deshalb ist das mir so wichtig, weil bei dieser Art von symbolischen Darstellungen nicht Menschen manipulieren, die sind von Gott gegeben. Ich könnte sehr abschweifen, aber ich will ja auf das kommen, wie können wir bewahrt werden vor den schlimmen Gerichten, die auf uns zukommen. Ich könnte es abschweifen, aber ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen. Die 7 Gemeinden, die Jesus aus Vorderasien herausgewählt hat, um an dem, was da vorgegangen ist, seine Zukunftsperspektive zu beschreiben. Die 12 Stämme hatten haargenau ihren Platz um die Stiftshütte herum. Und jeder Stamm hatte seine eigene Prägung. Und diese 12-fache Verschiedenheit mussten um ein Zentrum der Stiftshütte, und da war die Gegenwart Gottes, gelagert. Und die 7 Gemeinden, die der Herr Jesus auserwählt hat, die sind auch ganz verschieden, aber ergänzen sich wunderbar untereinander. Jetzt könnte ich über alle diese 7 Gemeinden sprechen, das geht nicht. Ich habe nur die Gemeinde herausgewählt, die von Gott den Charakter der Bruderliebe bekommen hat. Ephesus war die Gemeinde, wo die erste Liebe geschenkt und gegeben wurde durch den Heiligen Geist, aber dann in Abfall geraten ist. Sardes ist eine Gemeinde, ich denke, man kann das so, wie manche das tun, mit der Reformationsgemeinde vergleichen, mit der Reformationszeit vergleichen. Warum? Da geht es ums weiße Kleid und da geht es um die Gerechtigkeit, die durch die Reformation wieder auf den Leuchter gestellt wurde. Und aus dieser Reformationszeit wachsen 2 Endzeitgemeinden heraus. Die eine, die angenommen wird, und die andere, die ausgespien wird, abgelehnt wird. Der Vergleich mit den 10 Jungfrauen, die ein wunderbares Ziel hatten, ist berechtigt. Sie gingen aus. Von wo? Von allem dem Bräutigam entgegen, um in den Hochzeitssaal zu kommen. Zum schönsten aller Freudenfeste. Ich habe da gar keine Probleme, Vergleiche zu ziehen zu diesem Freudenfest, zu dem, was der Malachi schreibt. Ihr werdet so große Freude haben, dass ihr hüpfen werdet wie die Mastkälber. Wo möchte ich sein? Möchte ich da sein in den letzten 3,5 Jahren, wo der Zorn Gottes sich auswirkt? Wir sind ja nicht zum Zorngericht bestimmt, sagt uns Römer 5 und 1. Thessaloniker 5, sondern zur Rettung, nicht nur Rettung von der Sünde, sondern herausgerettet werden vor den kommenden Zorngerichten. Wenn ich richtig errettet bin, gläubig bin an den Herrn Jesus, sein Eigentum geworden bin, ihm gehöre, dann muss ich in diese Gerichte nicht hinein. In Vorgerichte, ja, aber nicht in die Zorngerichte. Also aus der Reformationsbewegung wachsen die zwei Gemeinden heraus. Die Entrückungsgemeinde, die bewahrt werden soll vor der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird. Und die zurückgelassene, abgefallene Gemeinde. Ich sehe so viel Christentum, ich sehe so viel Aktivität, ich sehe so viel interessante, nützliche, gute Tätigkeit, wo man nichts Böses unterstellen kann, aber angepasst. Der Abfall ist so massiv im Denkbereich, in der Praxis vieler Gemeinden, dass man sagen muss, Herr Jesus, schenkt doch Gnade. Denn wer da weichen wird, an dem wirst du keinen Gefallen haben. Wollen wir doch zu denen gehören, die die Seligkeit ererben wollen und uns freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Diese Zusammenhänge lese ich alle aus diesem Wort an Sendschreiben an Philadelphia, weil ich dafür bete. Und nicht nur für mich. Ich habe eine Aufgabe, den Gotteskindern dies mitzuteilen und zu sagen. Jetzt heißt Laodicea Volksrecht. Da geht's demokratisch zu. Und ich staune, wer und was sich da in diesen demokratischen Strukturen in den christlichen Gemeinden alles einbringen kann. Was da alles hereinläuft und alles kommt. Wir wollen doch, liebe Geschwister, mit dem Liederdichter sagen, nichts soll auf Erden lieber mir werden, als du, herzliebster Jesu mein. Und er allein bestimme nun unser Reden, Denken, Tun, also dass sich kein Gebiet diesem Einfluss mehr entzieht. Liebe Geschwister, das erfordert Ausgehen von manch einem, manche Verbindung abschneiden, die der Verbindung zu Jesus schädlich ist. Und wer Irdisches dran gibt, da kann ich sagen, wer Vater, Mutter, Äcker, Beruf verlässt um meinetwillen, dem wird es hundertfältig belohnt werden. Eine saubere, nicht unter Zwang produzierte, eine Herzensentscheidung, eine Herzenshingabe ist heute nötiger denn je. Das hat mich so bewegt. Also die abgefallene Gemeinde, die ausgestoßene Gemeinde Laodicea und die zurück in die Bruderliebe gekehrte Philadelphia-Gemeinde. Durch meine weltweiten Reisen und viele Diensten habe ich 5 Bewegungen und Gemeinden gefunden, die sich den Namen Philadelphia gegeben haben. Ich habe keine gefunden, die sich den Namen Laodicea gegeben haben. Und wir können das auch nicht selber beurteilen. Deshalb haben wir so eine Stunde wie diese, dass wir uns vom Wort Gottes her, von Gott beurteilen lassen. Bin ich errettet vor dem ewigen Verlorensein? Habe ich auch Rettungszusage vor den kommenden Zornschalengerichten? Gott schenke es, dass das geschieht in dieser Stunde. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, nicht was wir für feine Leute sind, was wir alles geleistet haben, Paulus sagte, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber nichts kann man vor Gott bringen. 7 Punkte möchte ich nennen aus dieser Bibelstelle. Erstens einmal, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Wenn man sich Zeit nimmt fürs Wort Gottes, sich nicht übers Wort Gottes stellt, sondern wenn man bereit ist, sich unters Wort Gottes stellen zu lassen, dann kann man in der Bibel einige Zusammenhänge mit der Türe finden. Die kann ich nicht aufzählen. Ich möchte aber nur 3 möchte ich nennen. 3 Bibelstellen, wo es um eine geöffnete, von Gott geöffnete Tür geht. Der Jesus sagt, ich bin die Tür zum Schafstall, nenne ich bewusst als erstes. Ich bin die Tür zum Schafstall. Nur über mein Sühnopfer kommt man in den Schafstall, in die wahre Gemeinde. Ja, wo ist die Bruderwegner? Die ist überall und nirgends. Gott kennt sie. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Und einen Dieb, der da Vorteile sucht in der Gemeinde oder der sich einbringen möchte, dem tut der Türhüter nicht auf. Und in diese enge Pforte über diese Tür, da kann nicht jeder hineinspazieren, der irgendwelche Absichten hat, außer Herr Jesus, ich möchte dir gehören, ich möchte deiner Gemeinde angehören, denn du wirst deine Auserwählten retten in einer Kürze. Ich komme zum 2. Gott hat dem Paulus gegeben eine offene Tür des Wortes, genauer gesagt, betet für mich, dass Gott mir gebe den Leuten, zu denen ich geschickt werde, eine offene Tür des Wortes. Ja, kann das Wort Gottes auch verschlossen sein? Stellt euch vor, die Jünger hatten so Großes mit Jesus erlebt. Wunder, Totenauferweckungen, Speisungen, kranke Heilungen. Und sie verstanden die Schrift noch nicht. Der Jesus musste nach seiner Auferstehung den Jüngern, die so viel erlebt hatten, die Schrift öffnen. Weißt du, was Gott jetzt tun möchte? Uns die Schrift öffnen. Dies Zusammenhänge, göttlichen Zusammenhänge zeigen in Worte, die so klingen wie menschliche Worte, aber von Gott kommen. Also der Herr Jesus führt in den Schafstall und führt in die richtige Erkenntnis eines Wortes hinein. Und noch eins, das hatte ich schon erwähnt, die Tür zum Hochzeitsfest. Danach kamen auch die Törichten, keine bösen Menschen, denn ihre Lampe brannte ja auch. Nur es war nicht genug Reserven da. Im Gefäß hat das Öl gefehlt. Stellt euch mal vor, wir haben solch einen Schatz in irdenen Gefäßen. Der Leib war nicht geleitet, geprägt, verändert, durchdrungen vom himmlischen Öl des Heiligen Geistes. Und die kamen auch, und ich denke nicht mal, dass die verloren sind, aber in den Hochzeitssaal kommen sie nicht hinein. Sie hatten eine brennende Lampe, und jetzt das Verlangen, Herr, wir möchten doch auch da hinein, tu uns doch auf. Und was sagt er? Die Tür war verschlossen. Und ich kenne euch nicht, was das Hochzeitsfest, was die Berufung zum Hochzeitsmahl betrifft. Selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Haben wir offene Türen? Kann Gott uns sein Wort aufschließen? bin ich durch die offene Tür zum Schafstall gegangen. Brennt meine Lampe, ist auch mein Leib vom brennenden himmlischen Feuer erfasst. Ich möchte so gern in den Hochzeitssaal. Das Zweite, das ich hervorheben möchte, du hast, ja was hatte denn Philadelphia? Eine kleine Kraft. Ja, was heißt hier eine kleine Kraft? Denkt an die Kernspaltung. Was das für eine Kraftentfaltung gibt, Pleite zu zerstören, kaputt zu machen. Und was hat die Kernspaltung der ganzen Menschheit für Probleme gebracht? Auf Japan nur ganz kurz hingewiesen, liebe Geschwister. Da ist es, wenn die Christen von Kraft reden in einem kleinen Kreis. Ich danke dir, Herr Jesus, dass deine Kraft auf mich kleinen gekommen ist, wo ich klein geworden bin, wo ich meine Schwachheit gesehen und erkannt habe. Da ist deine Kraft gekommen. Wo ich eigene Kräfte entwickelt habe, da hast du mich nicht verdammt. Aber diese Kräfte innerhalb der wahren Gemeinde Jesu scheinen so klein, so unbeachtet zu sein, gegenüber der Kräfte, die rütteln und schütteln und Angst verbreiten, hier in dieser Welt. Und worin bestand diese Kraft? Wie wirkt sich diese Kraft aus? Du hast an meinem Wort festgehalten. Da sehe ich die Auswirkungen der Kraft, die von Gott kommt. Du hast eine kleine Kraft und hast an meinem Wort festgehalten, wo es so viel interessante Ideen, fromme Ideen gibt in dieser Welt, so viele Aktivitäten sozial gefärbt und wo es darum geht, weltoffen zu sein und die anderen auch alle anzuerkennen. Du bist bei meinem Wort geblieben. Wie hat einer einmal gesagt? Das Wort sie sollen lassen stehen. Und wer es am deutlichsten gesagt hat, das war Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Könnte doch der Druck des Himmels so stark sein heute Vormittag, dass dir die Kraft Gottes, die in der Nachfolge nötig ist, ganz wichtig wird. Jetzt komme ich zum Dritten. Das ist aber nicht ganz so einfach zu verstehen. Nur wenn man sich da von Gott hineinführen lässt und ja sagt zu dem, was er zulässt und was er verordnet. Ob es meinem Intellekt gefällt oder nicht gefällt, ob es meinem Fleisch gefällt oder nicht gefällt, ob es meiner Gefühlswelt gefällt oder nicht gefällt. Gott lässt manche Dinge zu, um Veränderungen bei uns zu schaffen. Ich will die Bibel zitieren. Siehe, und in dem Zusammenhang zweimal, siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Da stand ich lange davor. Ich habe so schwierige Leute um mich herum, in der Verwandtschaft, in der Wohngemeinschaft. Und manchmal auch unter den frommen Leuten ganz, ganz schwierige Personen. Was machen wir mit denen? Früher, als ich Gottes Walten diesbezüglich noch nicht verstand, hätte ich sie am liebsten dahin gewünscht, wo der Pfeffer wächst. Dann hat der Herr mir aber gesagt, siehe, beachte das, Ich bin es, der solche Leute zu dir schickt, die aus der Synagoge des Teufels sind. Ja, lieber Herr, ja, warum machst du so etwas, dass du solche Leute in meiner Umgebung duldest und du hast sie mir noch geschickt? Und was tun diese Leute? Die sind so fromm, aber sie lügen. Das haben sie in der Synagoge des Satans gelernt. Und worin besteht ihre Lüge? Keine auffällige Lüge. Sie sagen, sie seien auch Juden. Sie sagen, sie seien auch wiedergeboren. Bruder Wegner, hat jemand gesagt, wir sind auch gläubig, wir glauben auch an den Herrn Jesus. Ich konnte das nicht, es wäre zu hart gewesen, ich war auch zu feige dazu. Der Teufel glaubt auch und er zittert. Ich nenne das der Grund, warum Gott solche Leute, die fromm sind, sehr fromm, auffallend fromm sind, aber darin lügen, dass sie gar nicht Gottes Kinder sind, sich aber dafür gehalten wissen wollen. Das lasse ich zu, weil das Priesterschulen sind. Du musst lernen zu unterscheiden, was ist echt und was ist nicht echt. Du musst eine wunderschöne künstliche Blume von einer gewachsenen, von Gott belebten Blume unterscheiden können. Man kann auf eine schöne künstliche Blume Parfüm spritzen. Die hat den Blume eigenen Duft, aber es ist kein Leben da drin. Ach, wie schön, was Gott dazu lässt. Warum lässt Gott das zu, dass wir mit solchen Leuten uns auseinandersetzen müssen? Weil er uns bewahren möchte vor den Zorngerichten. Diese Priesterschule ist so wichtig, dass wir gesundes Unterscheidungsvermögen bekommen zwischen echt und falsch. Es gibt so viel Schmuck und Imitation. Und in der Welt gibt es so viel Gottgeweihte, gottgehörige Menschen und so viele, das scheint fromm zu sein. Jetzt steht aber zweimal siehe. Und das hat mir solche Einblicke gegeben in das Walten Gottes für meine Umgebung. Und was erzweckt damit? Ich will sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen sollen, zu deinen Füßen niederfallen und sagen: Heinrich Wegner, was bist du? Doch ein echter, frommer Gottesmann. Du bist ganz für den Herrn da. Was hast du alles für ihn getan? Nein, ganz gewiss nicht so. Die sollen erkennen, dass meine Liebe in dir ist. Und wie sollen sie das erkennen, indem wir uns nicht selber rächen, sondern die Natur Jesu haben? Als der gekreuzigt wurde, da sprach er: Mein Vater, vergib ihnen, die sind verblendet aus der Synagogenschule. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber wenn solche Menschen, die mit der Lüge noch sympathieren, ihre Ehre emporstellen, sich wichtiger kommen, die sollen kommen, die kann ich nur dann dazu bringen, wenn meine Liebe in dir ist, dass sie das erkennen. Kurze Illustration noch. Ich war ja im Berufsleben und dafür bin ich dankbar. Bis 1960 und dann wurde ich von Gott berufen. Vorher war ich Abteilungsleiter, hatte viel mit Menschen zu tun, musste auch Entscheidungen treffen, wer eignet sich für welche Aufgabe. Und in der Firma, da war einen, der hat mir rundheraus erklärt, weil ich bei den Mahlzeiten gebetet hatte. Und hin und wieder, wenn einmal jemand ein bisschen geflucht hat, darauf hinwies. Da sagt mir einer, das war so der Abteilungsleiter von dem Gelötbereich, wo Ställe gelötet wurden. Heinrich, hat er gesagt, wenn ich dich nur von Weitem sehe, dann kriege ich eine Wut. Das war nicht sehr schmeichelhaft für mich. Ich war irgendwie verletzt. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Dir würde ich am liebsten eine kleben. Aber dann ist auch Gottes Geist da. Weißt du, was der gesagt hat? Weißt du nicht, wes Geistes Kind du bist? Segnet die euch fluchen. Das kann man aber nur, wenn man den Segen hat. Segnen, wenn man gar keinen hat. Das ist auch Heuchelei. Das gefällt Gott gewiss nicht. Ich habe schon Tage gebraucht. Da musste ich aufpassen, wenn ich ihn gesehen habe, dass ich nicht auch wenigstens eine Abneigung gegen ihn bekäme. Jetzt war der beauftragt, jedem einen Liter Milch, das war soziale Gäste von der Firma, zu geben. Und eines Tages danach kommt er, nimmt meine Flasche Liter Milch, stellt sie auf die Kante, bückt sich, will eine andere rausholen, kommt dann meine Flasche, die fällt runter auf den harten Boden, und dann war sie kaputt. Das hat er mich angeschaut und hat gedacht, na, wie wird er reagieren? Vielleicht hat er auch gedacht, ah, dem gönne ich es gerade mal. Aber da war ich mit meinem Widerstand so weit, dass ich sagen konnte, Herr Jesus, du bist auch für diesen Mann gestorben. Vorweg ging die Flaschen weiter zu verteilen. Da war mir's innerlich, nimm den Putzlappen und die Kehrschaufel und sammelt die Splitter da zusammen und wasch da auf. Ha, Herr Jesus, dem da? Siehe, ich schicke zu dir solche, die da sind aus der Satans Schule. Ich schicke sie zu dir und ich möchte, dass sie an dir etwas erkennen und begreifen. Das können sie nur über erleben. Die müssen etwas sehen. Wenn man die nur anpredigt, hilft nichts. Dann kam er nach einer Viertelstunde zurück und hat geguckt und er hat gespürt, dass ich der Urheber der neuen Ordnung, der auf dem Boden geworden bin. Da schaute mich ganz groß an, sagte, du? Ja, sag ich. Kann ja jedem passieren, dass mal was kaputt geht. Von dort an habe ich sein Herz gewonnen gehabt. Die Feindschaft war aufgehoben. Und ich weiß, die echte Liebe, die Liebe Gottes ist stärker als der Tod oder Teile vom Tod, das ist die Sünde. Ich will solche schicken und senden. Das war also Nummer 3, liebe Geschwister. Ich muss schneller machen, damit ich euch nicht so lange aufhalte. Weil du als Viertes an meinem Wort festgehalten hast, ich streife das nur kurz, weil ich schon gesagt habe, weil du mein Wort bewahrt hast, an meinem Wort festgehalten hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ich habe ganz fromme Irrtümerschriften gelesen. Die haben Stätten gesucht auf dieser Erde, wo die letzten 3,5 Jahre nicht hinkämen. Ich möchte stehen vor des Menschensohn. wenn diese Versuchung kommt. Ich möchte nicht in USA sein, nicht in New York sein. Ich möchte nicht in Berlin sein, liebe Geschwister. Ich möchte auch nicht in Brüssel sein. In Moskau auch nicht. Ich möchte in Jesus Christus sein, an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Wenn er senden wird seine Engel, um zu sammeln die Auserwählten, dass der Engel, den er mir schicken wird, ich hoffe und glaube das, dass der Engel mich da finden möchte, wo Gott mich hingestellt hat und ich ein Zeugnis sein konnte. Ich komme zum fünften, das ist so herrlich und so schön. Halte, was du hast. Ja, was hat denn ein Gotteskind, das in der Bruderliebe steht, in die Liebe Gottes zurückgekehrt ist? Eine Krone, zweimal lese ich in der Bibel. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr mir an jenem Tage geben wird. Am Krönungstage, aber nicht mir allein, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben, die in die Liebe, ins Element Gottes zurückgekehrt sind. Gott ist Liebe, wer in der Liebe gelernt hat zu bleiben, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und auch der Jakobus sagt, selig der Mann, nachdem er bewährt ist, die Anfechtung erduldet hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr geben wird allen, die ihn lieb haben. Lassen wir uns doch zu echten Philadelphia-Christen machen, liebe Geschwister. Ich komme zum sechsten. Den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Lasst mich das noch ganz kurz erklären. Da war der Tempel in Jerusalem und der Berg Zion. In dem einen Bereich, da war die politische Königsherrschaft und im anderen Bereich, da waren die Priesterdienste. Und Jesus sagt, so schön, der Auferstandene, von ihm, der uns gewaschen hat in seinem Blute und hat uns zu Könige und Priester gemacht. Der Priesterbereich im Tempel, liebe Geschwister, ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ich ein Pfeiler sein möchte im Priesterbereich, 1000 Jahre reich, auf der neuen Erde, dann muss ich tragfähig werden, belastbar werden. Hast du eine Last zu tragen, vielleicht den eigenen Mann, die eigene Frau oder die Kinder oder Eltern? Es gibt auch Lasten zu tragen in der Gemeinde. Kann ich erkennen, dass Gott, wenn er mir Lasten zu tragen gibt, mich zu einem Pfeiler machen möchte? Jetzt komme ich zum siebenten. Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen, meinen neuen Namen und den Namen des neuen Jerusalems, das Eigentumssiegel, ich denke, auf ihren Stirne. Der Teufel möchte auch auf die Stirne ein Zeichen drücken. Und auf die rechte Hand. Und der Jesus will die Leute, die fürs neue Jerusalem bestimmt sind und nicht für die Zornschalengericht stimmt, die möchte er auch kennzeichnen am Kopf. Das bedeutet Eigentumssiegel Gottes, der Gedankenbereich, die Fähigkeit zu denken, Entschlüsse zu fassen. Und den Namen, den neuen Namen, seinen neuen Namen und den Namen des neuen Jerusalems. Jetzt, das ist beinahe ein bisschen schwärmerisch, aber ich sage es trotzdem ganz sachlich und ruhig. Und ich, Johannes, sah den neuen Himmel die neue Erde. Und dann blieb im Himmel das neue Jerusalem nicht. Ich sah es herniederkommen von meinem Gott. Auf der alten Erde ist das alte Jerusalem, aber auf der neuen Erde, da wird das neue Jerusalem sein. Und da gibt es eine Bezeichnung. Da heißt es, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Jerusalem, die Braut des Lammes. Und du sollst die Braut des Lammes sein, für das neue Jerusalem bestimmt. Wir leben in einer ganz interessanten Zeit. Kehren wir in die Liebe unseres Gottes zurück. Amen. Lasst uns stille werden zum Gebet.
Ach, Jesus Christus, da können wir nur anbeten und danken für diese Gnadenstunde, Herr, wo du die Himmelstüren wieder weit offen gehabt hast. Und du hast sie noch immer offen, Herr, auch wenn der Welt- und Zeitgeist versucht, uns von allen Seiten her einzufangen, Herr. Ob es im Sport tobt oder in den Medien, ob er in der Geldwirtschaft oder in der Produktionswirtschaft, Herr, ob uns die Autos betören wollen oder das Radio oder das Fernsehen oder das Internet oder auch schöne Reden manchmal, sei es von Brüdern oder sei es von Weltmenschen. O Herr, lass uns da nicht hinschauen und hinhören, nein, lass uns hören auf dich, das lebendige Wort. Lass uns schauen auf dich, das Blutopfer am Kreuz. Und lass uns empfangen von dir, dem Ersten von Auferstandenen, von neuen Menschen, Herr. O Herr, lass uns würdig sein, zu dem Vater zu kommen, Herr. Im Herzen dürfen wir es jetzt schon. Räume aus unseren Herzen, was dann noch alter Adam und alte Eva sein will. Danke, Herr, dass du der Anfänger und Vollender bist, dass du selbst uns zum Ziele führst, dem wiederkommenden Herrn in Macht und Herrlichkeit. Wir können es von uns aus nicht. Aber, Herr, wir können zu dir aufseufzen. Wir können zu dir aufsehen mit den erleuchteten Augen des Herzens, die du uns auch in dieser Stunde wieder ein Stück neu geschenkt hast. Amen.
Amen.
Wenn ich Jesus einst seh, welch große Freud. Wenn ich Jesus einst seh, werd ich immer mit ihm sein. Oh, welch Jubel wird dort sein, neben ihm zu stehen, der mich aus Gnaden hat ersehn, der mich hat befreit von der Macht der Sünde. Durch sein Tod. Seine liebenden Augen, die mich suchten, seine Hände, die mich führten, bis dass ich sei mit ihm vereint für alle Zeit. Wenn ich Jesus einst seh, welch große Freude. Wenn ich Jesus einst seh, werd ich immer mit ihm sein. Keine Macht der Welt kann von mir nehmen diese Heimat bei dem Herrn. Dort, wo ewige Freude herrscht, kein Leid, kein Schmerz wird sein. Ja, in Ewigkeit darf ich mit ihm regieren, an seiner Seite stehen und ihm dienen, ehren, loben, preisen, alle Zeit. Wenn ich Jesus einst seh, welch große Freude. Wenn ich Jesus einst seh, werd ich immer mit ihm sein. Auf goldenen Straßen darf ich gehen, jedes Tor, das ich seh, wird aus Perlen sein. Dieser Glanz voll Lieb und Freud erfüllt mein Herz ganz neu. Was kein Auge gesehen, wird dort Wirklichkeit. Welche Freude ist für mich bereit. Jede Träne wischt er ab für immer, alle Zeit. Wenn ich Jesus einst seh, welch große Freude. Wenn ich Jesus einst seh, werd ich immer mit ihm sein.